Guten Morgen. Seid ihr fröhlich? Seid ihr dankbar? Amen. Das Amen war noch ein bisschen sacht. Seid ihr dankbar? Amen. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier treffen können, dass wir gemeinsam unsere Stimme erheben können und den besingen, der es wert ist, dass wir ihn anbeten. Und das ist so ein Vorrecht, meine Lieben. So ein Vorrecht, dass wir uns versammeln können. So ein Vorrecht, von der Ehre Gottes im Leben etwas zu schmecken. So ein Vorrecht, seine Größe zu erkennen und mit dem Herzen sich dann zu verbinden mit diesem allmächtigen Gott. Das ist niemals eine Selbstverständlichkeit. Wir können niemals in der Anbetung zur Normalität übergehen. Es ist ein großes Privileg, was der allmächtige Gott uns gibt, dass er sich uns Geschöpfen offenbart, sich zeigt, dass wir ein Stück von ihm erkennen dürfen und ihn anbeten dürfen. Amen. Ich bin sehr froh, dass wir in 2 Wochen auch Taufgottesdienst feiern dürfen. Der Monat Juli hat es in sich. Und ihr fragt euch vielleicht, wer sind das eigentlich? Was sind das für Leute, die sich taufen lassen? Und es sind bislang 3 Täuflinge. Mal schauen, was der Tag noch bringt. Und ich bitte mal, dass die Täuflinge, die am 26. Juli sich in der Elz taufen lassen wollen, dass sie mal aufstehen. Die sind nämlich alle heute hier, einmal da und dorthin. Ihr dürft euch wieder setzen. Ja, genau, damit ihr mal einen Blick habt, wer das eigentlich ist. Und es hat auch noch ein gutes, jetzt ist es offenbar und sie können nicht mehr zurück. Ich freue mich sehr, dass wir die Nehemia-Reihe miteinander abschließen können und dass wir das so persönlich machen können und nicht einfach übers Internet. Wir haben in der letzten Woche uns das 12. Kapitel des Nehemia-Buches angeschaut und in Kapitel 12 berichtet uns Nehemia, dass er dort zu seinem glorreichen Abschluss kommt, ein glorreicher Abschluss der Erneuerungsbewegung in Jerusalem. Wir haben es letzte Woche schon mal zusammengefasst. Es wurde die Stadtmauer errichtet. Jerusalem wurde wieder bevölkert. Die Menschen haben sich auf Gottes Wort verpflichtet. Und der Tempeldienst hat begonnen. Gottesdienst wurde wieder gefeiert. Es wurde sich endlich wieder getroffen zum Gottesdienst. Und man hat Gott angebetet. Und im Alten Testament hat man Opfer gebracht und so weiter. Und jetzt, wenn wir ins 13. Kapitel gehen, da überspringen wir eine gewisse Zeit. Wir wissen nicht ganz genau, wie viel Zeit, aber wir lesen jetzt in den ersten Versen, dort schildert uns das Buch Nehemia, dass wieder Gottes Wort im Volk gelesen wurde und eine erneute religiöse Absonderung stattfand, dass man sich getrennt hat von denen, die nicht an Gott geglaubt haben. Und wir lesen gemeinsam Nehemia 13, die Verse 1 bis 3. An jenem Tag wurde aus dem Buch des Mose vor den Ohren des Volkes vorgelesen. Und man fand darin geschrieben, dass kein Ammoniter und Moabiter in die Versammlung Gottes kommen sollte für ewig. Denn sie waren den Söhnen Israel nicht mit Brot und mit Wasser entgegengekommen und hatten Bileam gegen sie angeheuert, sie zu verfluchen. Aber unser Gott hatte den Fluch in Segen verwandelt. Und es geschah, als sie das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk von Israel ab. Also irgendwie ist hier eine Durchmengung von Jüdischgläubigen und Ausländern, die nicht an den Gott Israels glauben. Und es kam zu einer nötigen Absonderung. Wir wissen nicht ganz genau, wann das war. Es heißt ja an jenem Tag oder zu jener Zeit. Wichtig an dieser Stelle, wir hatten so etwas schon einmal im Nehemia-Buch. Die Serie verfolgen, können sich vielleicht daran erinnern. Es hat hier nichts, und ich möchte euch damit beruhigen, nichts mit einer rassistischen Abgrenzung zu tun. Nur weil jemand nicht irgendwie Israelit ist, dürfte er nicht Gott feiern und Gott nahen. Gottes Volk sollte zusehen, dass sie keine Verbindung eingehen, die ihr persönliches Glaubensleben beeinträchtigen. Vielleicht können sich einige erinnern. Wir haben über das Heiraten gesprochen. Welchen Ehepartner wähle ich? Und Gottes Volk wurde dazu angeordnet, hey, Wenn du einen Ehepartner heiratest, der Gott nicht kennt, da kommt es zu einer religiösen Vermischung schneller, als du gucken kannst. Könnt ihr euch erinnern? Ja, ihr habt den Podcast fleißig geguckt. Und außerdem, die Aussagen sind hier echt krass. Kein Ammoniter, kein Moabiter soll auf ewig sich der Versammlung Gottes anschließen. Es sind harte Worte für uns, das so zu hören. Aber wir wissen von den biblischen Texten, dass das hier eine sehr steile Aussage ist, die aber Nuancen kennt in der Bibel. Auch Nicht-Israeliten wurden Teil des Gottesvolks, indem sie von ihrer alten Religion umgekehrt sind und sich im Glauben dem Gott Israels anvertraut haben. Ich möchte Esra 6, 21 euch als Beispiel lesen, dass es ungefähr in dieser Zeit passiert. Esra 6, Vers 21, dort heißt es, so aßen die Söhne Israel, die aus der Wegführung, also aus der Verschleppung zurückgekehrt waren, jetzt in Jerusalem oder in Israel, das Passa, also ein jüdisches Fest, sowie jeder, der sich von der Unreinheit der Nationen des Landes zu ihnen abgesondert hatte, um den Herrn, den Gott Israels, zu suchen. Versteht ihr? Es gab dort Verunreinigung, religiöse Verunreinigung, und Menschen haben sich dann den Israeliten angeschlossen, die gesagt haben, das ist tatsächlich der lebendige Gott, da möchte ich dazugehören. Also wir sehen das, dass im Buch Esra das schon auch normal war, dass nicht die Israeliten dabei waren. Und wohl bemerkt, wir haben eben gerade gelesen, auf gar keinen Fall soll ein Moabiter dabei sein, oder? Ich hatte es in den vergangenen Wochen schon einmal gesagt, ich danke Gott für die Moabiterin Ruth. In Ruth Kapitel 1, Vers 16, da spricht sie ein sehr, sehr explizites Bekenntnis, zu wem sie jetzt gehört. Und ganz bekannte Worte, die wir in Trauungen oft hören, da sagt sie zu ihrer Schwiegermutter, dein Volk ist mein Volk. Nein, eigentlich nicht. Du bist Moabiterin. Du bist nicht Israelit. Aber sie sagt, von nun an ist dein Volk mein Volk. Und sie geht dann noch eine Stufe weiter und dein Gott ist mein Gott. Und dieses Bekenntnis wird gefeiert seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, dass jemand, der eigentlich nicht zu Gottes Volk gehört, dazukommt. Ihr merkt, im Alten Testament ist es wie im Neuen Testament. Wir müssen von unseren Wegen abkehren und uns mit unserem persönlichen Glauben auf den allmächtigen Gott werfen. Und dann sind wir Kinder Gottes und Teil des Volkes Gottes. So, okay. Jetzt soll diese Absonderung geschehen oder sie geschah in diesem Augenblick. Jetzt könnte man sich fragen, wofür? Wofür das alles? Ich habe doch eben gerade gesagt, das hatten sie doch schon gemacht. Und in Kapitel 12 haben wir auch gesehen, ein großes Fest, das große Finale, alles ist wieder aufgerichtet. Alles ist sauber, rein, heilig. Und jetzt wieder so eine Absonderung? Also nach dem Erneuerungsprozess wieder ein Erneuerungsprozess. Die nächsten Verse schildern uns, was geschehen war in der Zwischenzeit. Also wir machen jetzt einen Sprung. Wir sind eben gerade von Kapitel 12, von dem fulminanten Gottesdienst, den wir gehört haben in Nehemia 12, sind wir nach vorne zu einer Absonderung gegangen und haben gesehen, Wiedererneuerung. Und jetzt ab Vers 4, ist ein bisschen tricky, ich brauche eure Aufmerksamkeit. Und jetzt ab Vers 4 geht es wieder zurück. Was ist in der Zwischenzeit geschehen, dass diese Absonderung nötig wurde? Seid ihr soweit bei mir? Ja, eure Gesichter sind jetzt so klein, weil ihr so weit weg sitzt. Deswegen kann ich es nicht genau sehen. Also wenn ihr schlaft, dann sehe ich das nicht so gut. Dank Corona darf ich nicht durch die Reihen gehen. Lass uns mal lesen, was geschehen ist. Und so beginnt es auch in Vers 4 bis 9. Vor dem aber hatte der Priester Eliashib, der über die Zellen des Hauses unseres Gottes gesetzt war, also über die inneren Räume des Tempels. Er war ein Verwandter des Tobia, er hat diesem eine große Zelle hergerichtet. Erinnerung aus den ersten Kapiteln des Nehemia-Buches, Tobia ist der Erzfeind von Israel und hat kein Interesse daran, dass Israel Gott anbetet. So, der Priester hat seinem Verwandten Tobia eine große Zelle hergerichtet im Haus Gottes. Vor dem hatte man dort die Speiseopfer gelagert, den Weihrauch und die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Most und Öl, also die Anteile für die Leviten und die Sänger und die Torhüter und die Hebopfer der Priester. Bei alledem war ich aber nicht in Jerusalem. Nehemia war wieder zurückgeordert. Ich war nicht in Jerusalem gewesen, denn im 32. Jahr Artasasters des Königs von Babel war ich zum König gekommen und hatte mir erst nach Verlauf einer längeren Zeit vom König Urlaub erbeten. Als ich nun nach Jerusalem kam, bemerkte ich das Unrecht, das Eliaschib zugunsten von Tobia getan hatte, als er ihm eine Zelle in den Höfen des Hauses Gottes hergerichtet hatte. Das missfiel mir sehr und ich warf alle Hausgeräte Tobias aus der Zelle hinaus. Dann gab ich Befehl und man reinigte die Zellen und ich brachte die Geräte des Hauses Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder hinein. Der Aufbau von Jerusalem ist zwar gelungen, alle sind geistlich erweckt, aber wir sehen, dass dort, wo Gott erfolgreich war in seiner Mission, dass der Feind nicht schläft. Und auch wenn wir denken, wir sind jetzt am höchsten Punkt, da kommt der Feind genau rein. Und er schafft es, die Mission Gottes zu unterwandern, die Gemeinde Gottes zu unterwandern. Tobia ist so weit vorgedrungen, dass er einen Fuß gesetzt hat ins Zentrum der Anbetung Gottes. Nicht irgendwo, sondern er hatte Menschen, die loyal zu ihm waren, so dass er einen eigenen großen Raum hatte im Haus Gottes, als jemand, der Gott gar nicht liebt, der Gott gar nicht anbetet, sondern genau das Gegenteil vorhat. Und der Feind hat es geschafft, ins Zentrum vorzudringen. Dort, wo die Anbetung stattfinden soll, um Anbetung, Gottes Beziehung unmöglich zu machen, kaputt zu machen und seinen Einfluss geltend zu machen. Und es ist, glaube ich, nicht von ungefähr, meine Lieben, dass Gottes Wort uns hier sagt, dass hier familiäre Beziehungen im Spiel sind. Familiäre Gefälligkeiten. Nehemia könnte auch einfach berichten, naja, das war der Priester Eliaschib und das war der Tobia. Nee, das war sein Verwandter. Wie sagt man, Blut ist dicker als Wasser? Auch in der Gemeinde? Auch im Reich Gottes? Nein, oder? Da haben wir doch eine ganz andere Verbindung. Wohl nicht. Und Nehemia sieht das und das heißt, es missfiel mir sehr. Und Nehemia ist so ein kleiner Rambock, ne? Wenn der irgendwas sieht, was ihm nicht gefällt, dann zerhackt er das zu Kleinholz. Der geht da rein und räumt alles aus. Man könnte meinen, geht das nicht etwas auf deutsch-diplomatische Art und Weise? Und er geht da rein und schmeißt alles raus, weil es dort nicht hineingehört. Das hat dort keinen Platz, egal was die Familie sagt. Egal was Verwandte denken, das kommt raus. Das gehört hier nicht rein. Wer hat euch das Recht gegeben, so ein Gedankengut hier einzupflanzen? Jetzt könnte man sagen, nee, mir ist ganz schön radikal, oder? Aber das sollte uns an etwas erinnern, an uns Christen. Jesus war genauso, als er in den Tempel gekommen ist und hat gesehen, dass dort Dinge passieren, die nichts mit der Anbetung Gottes zu tun haben. Da hat er sich eine Peitsche geknüpft. Das war keine Affekthandlung von Jesus. Der hat bedacht, was er jetzt mit seiner Peitsche gleich anstellen wird. Und dann hat er da alles kurz und klein gehauen. Mit so einem Jesus haben wir es zu tun. Und wir sehen in Nehemia einen Vorschatten von dem, was Jesus tun wird und was Jesus dann auch ein für alle Mal getan hat. Einen gereinigten Tempel angeboten. Jetzt ist es so, dass wir hier keinen Tempel haben. Das ist ein schöner Raum. Ich mag die Steinhalle, aber das ist nicht der Tempel. Und dennoch hat diese Passage uns was zu sagen, denn im Neuen Testament, meine Lieben, sind wir der Tempel. Gott nimmt Platz in uns, nicht in diesem Raum, sondern in uns. Und die Frage, wenn wir das lesen, ist an uns, gibst du jemand anderen Zellen, große Zellen in deiner Herzenskammer? Gibt es Kammern in diesem Tempel Gottes? Und das bist du, ob du willst oder nicht, wenn du an Jesus glaubst. Gibst du Zellen in deinem Herzen anderen Menschen,
anderen Ideen, anderen Gedankengebäuden, anderen Philosophien, Familienmitgliedern, die dort so viel Platz einnehmen, dass sie dich in der Nachfolge behindern, dass sie deine Anbetung korrumpieren wollen. Ich frage mich, wenn ich diesen Text lese, wie oft sind wir bereit, Kompromisse zu schließen, sagen, okay, es ist ja nur eine Zelle von vielen. Es ist ja nicht viel. Kann ich nicht da einen kleinen Kompromiss machen? Eine Zelle abgeben, anstatt so radikal zu sein wie Nehemia und sagen, alles für den Herrn. Aber ich sag euch, wenn wir nicht bereit sind, radikale Reformen, radikale Veränderungen, radikale Erneuerungen zu tun, passiert etwas, was wir in diesem Text leicht überlesen können, aber es dennoch da drin steht. Es heißt in Vers 8 bis 9, das missfiel mir sehr und ich warf alle Geräte Tobias aus der Zelle heraus, Singular, eine Zelle. Dann gab ich Befehl und man reinigte die Zellen. Nehemia gibt uns hier einen Hinweis, wenn eine Zelle erobert ist, wird sie wie ein Krebs versuchen, auf andere Zellen überzuschwappen und einen Effekt darauf zu haben. Versteht ihr? Es war nicht allein nötig, bei dieser Reform diese eine Zelle zu nehmen. Das war das Zentrum des Feindes. Aber von dieser Zelle ist er hinübergesprungen auf andere Zellen und hat die Anbetung Gottes, wollte sie verhindern. Und wir sehen in diesem Text, dass er es geschafft hat. Also überlege für dich selber. Gibst du, und ich mache es ganz konkret von diesem Text aus, das ist nicht mein Gedanke, gibst du ganz konkret Familienmitgliedern Verfügungsgewalt über deine Anbetung und über deine Nachfolge? Wenn ja, dann ist Vers 8 und 9 heute, nicht morgen, auch nicht übermorgen, sondern heute, wenn wir die Stimme Gottes hören, sollen wir hören und handeln. Und dann ist diese Reform, meine Lieben, absolut notwendig. Bevor ihr jetzt interveniert, aber ihr seid so artig und hört nur zu und handelt natürlich auch sofort. Bevor jetzt die Intervention kommt, aber müssen wir nicht unsere, ich sag mal zum Beispiel, unsere Eltern ehren? Kennt ihr diesen Vers? Ich hoffe, dass ihr diesen Vers kennt. Die Eltern kennen ihn vor allem, so. Ne? Schön den Kindern sagen, ehre mich. Aber er, auch du, deine Eltern, sie sehen, wie du mit deinen Eltern umgehst. Soll man nicht die Eltern ehren? Geht das nicht zu weit? In eine Opposition zu gehen zu der eigenen Familie? Apostelgeschichte 5, Vers 29. Petrus und die Apostel aber antworten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. So einfach ist es, aber so schwer ist es auch in der Umsetzung. Sie wurden immer wieder versucht zu hindern, zu predigen, ihre Nachfolge klar zu leben. Und sie sagen an einer Stelle, wie sollte es uns möglich sein, von dem zu schweigen, wovon wir Zeugen sind. Wie sollte es möglich sein? Aber irgendwie arrangieren wir uns doch oft. Aber meine Lieben, die Bibel ist nicht dagegen, dass du Respekt hast vor Autoritäten, auch vor Eltern, vor familiärer, oberer Generation. Aber wir sollen keine Menschendiener sein. Wir sind keine Menschendiener. In Galater 1, Vers 10 sagt Paulus, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, also wenn das der Fall wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Vielleicht bist du jetzt nicht so der ausgesprochene Verkündiger, aber du kannst dich auch fragen, lebe ich Menschen zu gefallen oder Gott? Und diese Frage müssen wir uns alle stellen, weil jeder von uns in Beziehungsstrukturen ist und wir wollen das Wohlwollen von anderen. Wir wollen die Freundlichkeit von anderen. Wir wollen die Annahme und Bestätigung von anderen. Gott hat uns so gemacht, aber er hat gewollt, dass wir es bei ihm finden und bei ihm Annahme finden. Deswegen ist Jesus so krass zu den Pharisäern, dass er an einer Stelle sagt, ihr versucht, die Annahme bei Menschen zu bekommen, aber nicht bei Gott allein. Und das ist für uns eine Herausforderung, die Nehemia 13 uns entgegenruft. Und dieser Angriff ins Zentrum hat weitreichende Folgen. Lasst uns mal, damit wir weiter im Text kommen. Könnt ihr noch die Verse 10 bis 31? Jetzt sehen wir, wie der Angriff ins Zentrum Auswirkungen hatte auf viele Bereiche der Gläubigen in Israel und in Jerusalem ganz besonders. Dort heißt es, und ich erkannte, dass die Anteile für die Leviten nicht gegeben worden waren, sodass die Leviten und die Sänger, die den Dienst taten, davongelaufen waren, jeder auf sein Feld. Da zog ich die Vorsteher zur Rechenschaft und sagte, warum ist das Haus Gottes verlassen worden? Und ich versammelte sie und wies ihnen wieder ihren Platz an. Und ganz Juda brachte den Zehnten vom Getreide und Most und Öl zu den Vorratskammern. Und ich bestimmte als Schatzmeister über die Vorräte den Priester Schelemja und den Schreiber Zadok und Pedaja von den Leviten und ihnen zur Seite Hanan, den Sohn Sakkurs des Sohnes Matanias. Denn sie galten als zuverlässig und ihnen oblag es, ihren Brüdern auszuteilen. Also nicht so austeilen, sondern die Güter weiterzugeben, die Ressourcen. Gedenke dafür, mein Gott, und lösche meine guten Taten nicht aus, die ich am Haus meines Gottes und an dessen Aufgaben erwiesen habe. In jenen Tagen sah ich einige in Juda, die am Sabbat die Keltern traten und Getreidehaufen einbrachten und auf Esel luden und auch Wein, Trauben und Feigen und allerlei Last und es am Sabbattag nach Jerusalem hereinbrachten. Und ich warnte sie an demselben Tag, an dem sie die Lebensmittel verkauften. Auch Tyrer wohnten darin. Sie brachten Fisch und allerlei Ware herein und verkauften sie am Sabbat den Söhnen Juda, und zwar in Jerusalem. Da zog ich die Edlen von Juda zur Rechenschaft und ich sagte zu ihnen, was ist das für eine schlimme Sache, die ihr da tut, dass ihr den Sabbattag entheiligt? Haben eure Väter nicht ebenso gehandelt, sodass unser Gott all dies Unheil über uns und über diese Stadt gebracht hat oder brachte? Und ihr steigert die Zornglut über Israel, indem ihr den Sabbat entheiligt. Und es geschah, sobald die Tore Jerusalems vor dem Sabbat dunkel wurden, befahl ich, dass die Torflügel geschlossen würden. Und ich befahl weiter, dass man sie bis nach dem Sabbat nicht öffnen solle. Und einige von meinen Dienern stellte ich an den Toren auf, damit keine Last am Sabbattag hereinkäme. Da übernachteten die Händler und die Verkäufer von allerlei Ware draußen vor Jerusalem einmal und zweimal. Und ich warnte sie und sagte zu ihnen, warum übernachtet ihr gegenüber der Mauer? Wenn ihr das noch einmal tut, werde ich Hand an euch legen. Von dieser Zeit an kamen sie nicht mehr am Sabbat. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigen und als Wächter an die Tore kommen sollten, damit man den Sabbattag heilig halten könne. Auch dessen gedenke mir zugute, mein Gott, und blicke mitleidig auf mich nach der Größe deiner Güte. Auch sah ich in jenen Tagen die Juden, die aschdotische, ammonitische und moabitische Frauen geheiratet hatten. Und die Hälfte ihrer Kinder redete aschdotisch. Keines von ihnen konnte jüdisch reden, sondern nur in der Sprache des einen oder des anderen Volkes. Da ging ich mit ihnen ins Gericht und verfluchte sie und schlug einige Männer von ihnen und raufte ihnen die Haare aus. Einige sind jetzt froh, dass Nehemia nicht reinkarniert hier vor uns sitzt. Und ich beschwor sie bei Gott, wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen gebt und wenn ihr von ihren Töchtern für eure Söhne und für euch Frauen nehmt, hat sich ihretwegen nicht schon Salomo, der König von Israel, versündigt? Und einen König wie ihn hat es unter den vielen Nationen nicht gegeben. Und er war geliebt von seinem Gott. Und so hatte Gott ihn zum König über ganz Israel gesetzt. Doch auch ihn haben die ausländischen Frauen zur Sünde verleitet. Also hier sehen wir, es geht nicht einfach nur um das Ausländersein, sondern die Verleitung zur Sünde. Muss man nun auch von euch hören, dass ihr ganz das gleiche große Unrecht begeht, treulos gegen unseren Gott zu handeln, dadurch, dass ihr ausländische Frauen heiratet? Und einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes Eliaschibs, des hohen Priesters, war der Schwiegersohn des Horoniters Sanballat, wieder ein Feind, Verwandtschaft. Den jagte ich von mir weg. Rechne es ihnen an, mein Gott, wegen der Verunreinigung des Priesteramtes und des Bundes der Priester und der Leviten. So reinigte ich sie von allen Ausländischen und ich stellte die Dienstordnung für die Priester und Leviten auf, für jeden in seinem Arbeitsbereich und für die Lieferung des Brennholzes zu bestimmten Zeiten und für die Abgabe der Erstlinge. Gedenke meiner, mein Gott, zum Guten. Wir sehen hier, dass wenn die Führungsriege in Jerusalem wackelt, es Konsequenzen für alle hat. Auch für diejenigen, die nicht in Verantwortung stehen. Letzte Woche haben wir noch gehört, die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Könnt ihr euch erinnern? Aber diese Verse beschreiben, wie der Niedergang Jerusalems an jeder Ecke zu sehen ist. Ein Kontrast, wie es schlimmer nicht geht. Der Tempeldienst der Leviten wurde eingestellt. Der Zehnte wurde nicht mehr gegeben. Die Abgaben wurden nicht gegeben. Der Sabbat wurde verunehrt. Und religiöse Mischehen wurden eingegangen. Was ist an diesen vier Punkten so dramatisch? Das Dramatische ist, dass wir in einem Bundesschluss gesehen haben, dass zu all diesen vier Dingen Israel sich verpflichtet hat. Diese vier Dinge tun wir. Und genau diese vier Dinge tun sie dann nicht. Sie haben es versprochen, aber haben es dann nicht getan, sondern haben genau das Gegenteil getan, was sie versprochen hatten. Und das Buch Nehemia endet, wenn wir ganz nüchtern sind. Das Buch Nehemia endet in gewisser Weise ziemlich ernüchternd. Besser wäre Kapitel 12 und dann Schluss, weil das Lobpreis und Freude und Gottesdienst. Und dann kommt Kapitel 13, wieder dieser Niedergang, wieder diese Notwendigkeit der Reformation. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ist das wirklich passend für heute? Wir freuen uns ja. Einige zumindest. Wir freuen uns ja, heute wieder dabei zu sein. Muss es sein, Prediger, so eine Passage reinzubringen? Wir sehen hier die hoffnungsvollen Anfänge. Erweckungen und Versprechen scheitern schon wieder. Davon ist die Geschichte Israels gekennzeichnet bis zu diesem Tag. Es ändert sich nicht. Das Volk ändert sich nicht. Israel schafft es nicht, dauerhaft Gottes Gebote einzuhalten. Und das ist etwas, meine Lieben, was Paulus in Römer 7 auch beschreibt. In Römer 7 lesen wir die Verse 18 bis 19. Denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Verse 21 bis 24. Ich finde also das Gesetz, das bei mir, der ich das Gute tun will, nur das Böse vorhanden ist. Denn ich habe nach dem inneren Menschen Wohlgefallen am Gesetz Gottes. Aber ich sehe ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Wisst ihr, dieses Dilemma, das kennt Paulus auch. Das kennen wir im Neuen Testament. Ich sehe das Gute, ich will das Gute, ich verspreche das Gute, aber es passiert nicht einfach so. Und wenn wir jetzt zurück zum Nehemia-Buch gehen, das Nehemia-Buch, Kapitel 13, endet mit dieser ungestillten Sehnsucht nach vollkommener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Danach sehnt sich Nehemia. Vollkommene Gerechtigkeit, vollkommene Heiligkeit, und dafür tut er alles. Und diese Sehnsucht wird nicht erfüllt. Diese Sehnsucht bleibt ungestillt. Und wisst ihr was? Wenn ihr weiterblättert in eurer Bibel, seht ihr noch ganz viele Bücher, aber eigentlich ist Nehemia das allerletzte Buch im Alten Testament. Danach kommt nichts mehr. Danach ist Sense. Danach ist wie auf Pause gedrückt für ein paar Jahrhunderte. Und ein paar Jahrhunderte bleibt von Nehemia her diese Sehnsucht nach vollkommener Gerechtigkeit, vollkommener Heiligkeit. Und das Volk Gottes steht so in der Luft. Was ist jetzt mit diesen ganzen Reformbemühungen? Wir schaffen es nicht. Und Paulus selber hat erkannt, ich schaffe es aus mir heraus nicht. Bis auf einmal der neue Bund einsetzt und du weiterblätterst und auf einmal ins Neue Testament kommst. Und das Erste, was du liest, ist Jesus. Jesus Christus ist gekommen. Nehemia war wieder ein neuer Erneuerungsversuch, aber es war ohnmächtig, weil ein Mensch von sich alleine heraus nicht so leben kann, wie es Gott gefällt, auf Dauer. Und dann kommt Jesus Christus. Jesus Christus, der die vollkommene Gerechtigkeit ist, der die vollkommene Heiligkeit in Person ist. Denn meine Lieben, wir sehen, Nehemia hat sich ja bemüht, heilig und gerecht zu sein, ne? Aber habt ihr gesehen, was er da gerade in Kapitel 13 abgezogen hat? Der hat Männer verkloppt. Der hat denen die Haare ausgerissen. Wohl dem, der keine Haare mehr hat. Was ist da los neben mir? Bei dem ist auch nicht alles ganz sauber und ganz richtig. Da gibt es auch einen anderen Weg. Da gibt es auch einen anderen Weg. Ein bisschen anders. Und selbst neben mir wird diesem Anspruch nicht gerecht. Und ich liebe es an neben mir, dass er das uns nicht verschweigt. Seine Fehlerhaftigkeit. Und du liest dieses Buch und denkst, wo ist der echte Reformer? Wo ist echt der echte Veränderer? Er bleibt aus, weil Nehemia ist auch nicht perfekt bei allen seinen Bemühungen. Das Volk erst recht. Vollkommene Gerechtigkeit, vollkommene Heiligkeit. Wo? Jesus Christus kommt und erlebt das Leben, meine Lieben, was Nehemia hätte leben sollen, was Israel hätte leben sollen und was du und ich hätten leben sollen, aber es nicht gekonnt haben. Aber Jesus Christus, meine Lieben, hat nicht nur stellvertretend für uns die Sünden getragen, damit uns vergeben werden kann, sondern er hat auch für dich und mich, vielleicht ist das für einige eine Überraschung, auch stellvertretend gelebt. Er hat nicht nur einfach deine Schuld auf sich genommen, auch das, Halleluja. Aber das ist nur die halbe Packung. Jesus hat ein vollkommenes, gerechtes Leben gelebt, sodass er am Ende, als es um seine Verurteilung ging, die Frage, wofür klagt ihr mich nochmal an? Stimmt, ihr wisst es nicht, ich auch nicht. Sagt mir eine unrechte Sache. War nicht da. Jesus ist gerecht und heilig durch und durch. Und das Evangelium, die gute Nachricht, meine Lieben, ist, dass nicht unsere Gerechtigkeit den Unterschied macht, sondern Gott Mensch wird, unsere Schuld abträgt, das Leben lebt, was wir hätten leben sollen und durch Glauben diese Gerechtigkeit und Heiligkeit übertragen wird auf uns. So dass 2. Korinther 5, Vers 21 wahr werden konnte. 2. Korinther 5, 21, den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Wir sind durch Glauben Gerechtigkeit Gottes. Ich höre kein Halleluja, keine Freude, aber das ist Wahrheit, biblische Realität. Das bedeutet, wenn Gott Glauben an Jesus sieht, sieht er Einheit mit Jesus. Und er sieht Jesus in dir, Christus in dir, nicht wegen deiner tollen Taten, sondern allein aufgrund von Christus, was er gemacht hat. Es ist wie eine Art Mantel, den Jesus um uns herum legt, den Mantel der Gerechtigkeit und uns dort einkleidet. Und wenn Gott uns sieht, sieht er Christi Gerechtigkeit. Das ist meine Hoffnung alle Zeit, wir kennen dieses Lied. Darum sagt Paulus in Philipper 3, Vers 9, zu Jesus Christus möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die Gerechtigkeit, die ich durch den Glauben an Christus habe, auf die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und dem Glaubenden zugesprochen wird. Und diese Wahrheit ist so, durchzieht so sehr die Schrift, dass in der alten Kirche, in einem alten Katechismus, der Heidelberger Katechismus, kennt ihn jemand? Wir müssen in die Kirchengeschichte mal gehen. Einer kennt ihn, super, du nix. Im Heidelberger Katechismus wurde Folgendes dazu geschrieben und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ihr wisst, ich mag alte Worte, hört mal gut hin. Zwar klagt mich mein Gewissen an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines je gehalten habe und noch immer zu allem Bösen geneigt bin. Gott aber schenkt mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi. Er rechnet sie mir an, als hätte ich nie eine Sünde begangen, noch gehabt und selbst den ganzen Gehorsam vollbracht, den Christus für mich geleistet hat, wenn ich allein diese Wohltat mit gläubigen Herzen annehme. Die Frage ist an uns, glauben wir das? Oder glauben wir, ja, Jesus ist gut, aber eigentlich muss ich doch noch mir da etwas dazu verdienen? Nein, keine Chance. Mit gläubigen Herzen darf ich das annehmen. Und Spurgeon sagt, es ist nicht unverschämt, das anzunehmen, was Gott gerne gibt. Es ist nichts Unverschämtes dran. Manchmal kennen das Eltern, wenn man zu Besuch ist, wenn wir zum Beispiel bei Geist sind und dann werden unseren Kindern Süßigkeiten angeboten und wir denken, eigentlich haben sie schon zu viel, aber bei Andi musst du aufpassen, der hat immer Gummibärle in der Tasche. Und dann gehen sie da ganz so frech hin und nehmen das und wir als Eltern sagen, das ist aber nicht recht, das macht man nicht, du musst das fragen und außerdem, das ist nicht in Ordnung. Aber auf biblische Art und Weise, Gott gibt gern. Und wir brauchen uns nicht schämen, wenn wir dann gerne Gottes Gummibärle, die besser schmecken als Andis, nehmen. Amen. Lasst mich zum Schluss kommen. Es ist nicht so im Neuen Testament, dass wir an dieser Stelle einfach einen Punkt machen und sagen, ah toll, dann habe ich ja die Gerechtigkeit und Heiligkeit Jesu Christi, billige Gnade und jetzt mache ich, was ich will. Das ist auch nicht der Standard Jesu. Jesus bleibt nicht dabei stehen, dass wir umsonst gerecht vor Gott stehen. Auch Jesus hat denselben Wunsch wie Nehemia nach einer nachhaltigen Veränderung, Erneuerung und Reformation in unserem Leben, dass es sich tatsächlich verändert und verwandelt Stück um Stück. Darum betet, meine Lieben, Jesus auch in Johannes 17, Vers 17 zu Gott, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Geh mit ihnen in diesen Veränderungsprozess. Dein Wort ist dazu da, um das zu bewerkstelligen. Aber die Frage ist jetzt hier, wie hat Jesus sichergestellt, dass nach seinem Kommen und nach seinem Gehen nicht alles wieder unterging, wie in Israel zur Zeit von Nehemia 13. Denn dass stetige Erneuerung und Veränderung nötig ist, sehen wir durch die Bibel durch. In der Kirchengeschichte nannte man das Semper Reformanda, dass die Kirche eine sich immer stets erneuernde Kirche sein muss, immer wieder auf Erneuerung und Reformation angewiesen ist. So, und das Dilemma, was wir jetzt in Kapitel 13 haben, ist, die Abwesenheit eines starken Leiters wie Nehemia verursacht Unordnung und befördert Unrecht und Gesetzlosigkeit. Ist Nehemia da? Laufen alle in gerader Spur, lieben Gott. Nehemia geht, das heißt, es kam eine Zeit, wo er zum König gekommen war. Und auf einmal geht's drunter und drüber. So, jetzt haben wir Jesus Christus, der gekommen ist und sag mal, die Reform gebracht hat. Und jetzt, was ist jetzt? Das ist ganz interessant. Auch bei Jesus kam die Zeit, wo er zum König gekommen war. Also auch Jesus ging, wie Nehemia. Und Israel, wir sehen es, braucht immer wieder einen Leiter, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Was hat Jesus getan, um sicherzustellen, dass wir auch wirklich in dieser Heiligung leben? Dass es wirklich zu einer Veränderung kommt und nicht wieder alles in einem Desaster endet. Hat Jesus den Jüngern die Haare gerauft und ihnen ins Gesicht geschlagen, damit es auch nachdrücklich bleibt? Ich komme wieder. Habt ihr ja gelesen, so, warum übernachtet ihr? Das macht ihr noch nicht noch einmal, ansonsten komme ich. Und sie kamen dann auch nicht mehr wieder. Jesus ist ein besserer Nehemia, meine Lieben. Die notwendige Reformation, von der heute die Rede ist, ist nicht etwas, was durchs Haare ziehen kommt oder durchs Gesicht schlagen, sondern indem unser Herz verändert wird. Die nötige Reformation, Erneuerung und Veränderung, die wir brauchen, ist eine innere, ist eine Reformation der Herzen. Und deswegen heißt es, und das ist der letzte Vers, den ich sage, Römer 5, Vers 5, sagt Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist unsere einzige Chance. Nicht auf Perfektion, aber auf eine echte, nachhaltige Veränderung in unserer Nachfolge. Meine Lieben, die Sendung des Heiligen Geistes ist der einzige Grund dafür, dass Jesus mit seiner Mission nicht scheiterte, als er zum Vater im Himmel aufgefahren ist. Und somit drängt uns Nehemia, das ganze Buch ist eigentlich dazu geschrieben, dass wenn wir es lesen und hören, dass es uns zu Christus drängt, dass wir einen wahren Erlöser, einen wahren Reformer brauchen, der alleine wahre Gerechtigkeit geben kann, die hält und der seinen Geist uns dann sendet, dass wir entsprechend leben. Amen. Lasst uns, bevor wir das letzte Lied singen, miteinander beten. Steht auf. Herr, ich danke dir für das Buch Nehemia. Ich danke dir für deine Treue, die wir in diesen 15 Gottesdiensten erlebt haben. Und auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Am Sportfeld, im Internet und jetzt in der Steinhalle. Überall bist du mit deinem Wort da. Und durch dein Wort heiligst du uns, veränderst du uns. Aber nicht ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Und dafür danken wir dir. Herr, ich bin überwältigt davon, wie sehr du dich in den Mittelpunkt rückst durch das 13. Kapitel. Lass uns dich sehen und deine Gerechtigkeit und deine Heiligkeit, dass wir nicht wieder zurückfallen und so wie Paulus sagt, irgendwie durch eine eigene Gerechtigkeit vor dir punkten, sondern dass wir Jesus Christus als begehrenswert sehen und mit gläubigen Herzen antworten. Ich bete, dass wir in diesem Raum mit diesem gläubigen Herz beschenkt sind. Und dass wir gerne glauben und deine Gerechtigkeit und Heiligkeit, Jesus, sehen können. Und dass wir sie annehmen. Danke, Vater im Himmel, dass wir vor dir vollkommen reinstehen dürfen und in diese absolut ungetrübte Gemeinschaft kommen können, weil Jesus genug ist. Herr, wenn wir jetzt singen, erfülle unsere Herzen wieder neu mit dem Heiligen Geist. Wir wollen dir gehören. Jede Herzenskammer soll von dir erobert werden. Und gebrauche diesen Tag, dass wir unsere Herzenskammern reinigen von allem Unrat und du einziehst in Fülle und uns erneuerst.